Nanu?
Ja, wir sind nicht alleine. Heute mit Roboter und...
Jessie Wellmer. Ich habe das große Vergnügen, im ersten von den Olympischen Spielen berichten zu dürfen, aus dem Studio in Tokio. Und jetzt sind es noch genau 10 Monate und ich kann jetzt schon nicht mehr richtig schlafen.
Kommen Sie ran!
It's gold again! Gold für Fabian Hambücher!
Go to Tokyo to go. Der ARD-Olympia-Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich!
Tor! Deutschland ist Olympiasieger!
Wir sind Fabian Wittke
und Moritz Kasserlet und wir gehen wieder mit euch nach Tokio. Hand in Hand mit einer der Moderatorinnen und unter dem Kunstschnee, der aus einer Schneekanone zur Abkühlung auf die Zuschauer herunterrieseln soll.
Wir haben den Sportjournalisten des Jahres gesprochen und natürlich unsere Sportler getroffen.
Wir sind im Schwimmbad. Nein, nicht in Magdeburg bei Florian Wellbrock, sondern in Rostock bei Marie-Luise Dräger. Direkt neben dem Ostseestadion ist die Neptun-Schwimmhalle. Ich also rein in die Vorhalle, links die Treppe hoch, durch eine Turnhalle und dann ganz unscheinbar hinten rechts.
Ja, wir sind jetzt hier im Olympiastützpunkt Mecklenburg-Vorpommern, Standort Rostock. Hier mache ich hauptsächlich mein Krafttraining und mein Ergometer-Training auf dem Ruderergometer oder auf dem Spinningbike. Hier an der Wand hängen alle Olympiasieger von MV von 1992 bis 2008.
Also hier Andreas Dittmar zum Beispiel, Kanute, Astrid Kumbanus, Leichtathletik.
Stefan Limke, ja, sind auch acht, noch, ne? Wichtig, ja, zu nennen. Ja, ich hänge hier noch nicht. Auch noch unter den Medaillengewinnern stehe ich leider auch noch nicht. Aber das wollen wir jetzt ändern.
Betonung liegt auf noch.
Genau, noch nicht.
Hier macht Marie-Luise Dräger ihre Trockenübungen, zum Beispiel auf ihrem Ruderergometer. In einem kleinen Raum, der vom langen, ziemlich dunklen Flur mit der Wall of Fame abgeht, stehen mehrere Sportgeräte. Ihr Ergometer kostet mal locker 2.500 €.
Das ist mir zur Verfügung gestellt worden.
Steht auch drauf, Marie-Luise Dräger. Mhm. Da darf kein anderer rauf.
Nee, ist auch angeschlossen.
Ach so, angeschlossen im Sinne von mit Schloss. Ja.
Ja. Also ich meine, das würden eh nur Ruderer nutzen, wenn dann. Aber es gibt ja auch manchmal Leute, die alles ausprobieren und das will ich nicht.
Was für Sportler sind hier noch so?
Wir haben hier Wasserspringer, wir haben Boxer, Shorttracker, Radfahrer, Läufer, Leichtathleten, ja.
Rostock ist ja auch eine Radfahrhochburg, ne?
Ja, aber so viele sieht man nicht.
Nee. In der Zwischenzeit spiele ich Marie-Luise Dräger die Radioreportage von Jan Dittjugeit vor. Ein sehr netter Kollege, der schon seit Ewigkeiten der Ruderreporter für die Hörfunkwellen der ARD ist und auch bei der Ruder-WM in Linz war.
Und jetzt geht's auf die letzten Meter für Marie-Luise Dräger. Die Japanerin ist längst geschlagen. Was für ein Triumph für die Grand Dame des deutschen Rudersports. 38 Jahre alt. Beweisen muss sie längst niemandem mehr etwas. Und trotzdem hat sie es allen gezeigt und zeigt es in diesem Augenblick. Denn sie kommt ins Ziel und ist Weltmeisterin. Und ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie man im Hinblick auf Olympia an der besten deutschen Leichtgewichtsruderin vorbeikommen will. Der Traum von ihren 5. Olympischen Spielen, der lebt jedenfalls weiter. Weltmeisterin im Leichtgewichtsfrauen-Einer ist Marie-Luise Dräger.
Ja, das ist immer wieder emotional, wenn man das hört. Auch in den letzten 2 Wochen, so viel Zeit zum Verarbeiten war noch nicht, weil ich eigentlich wieder direkt in Berufsleben eingestiegen bin. Ich kriege immer noch ein bisschen Gänsehaut und es ist immer wieder schön zu hören, wie das kommentiert wird, so ein Erfolg. Das finde ich immer wieder sehr schön und auch für mich interessant, wie die Leute über mich reden, also mich darstellen. Darum, es ist ja immer noch sehr emotional, wie gesagt, sowas zu hören.
Grand Dame, hat er gesagt.
Mittlerweile kann ich damit leben, ja. Ich bin ja nun auch schon ein bisschen länger dabei und wenn man das so betiteln möchte, dann kann ich vollkommen damit leben.
Dräger ist zum 5. Mal schon Weltmeisterin geworden. Zum 1. Mal, seit ihr Sohn auf der Welt ist. Und der ist in diesem Sommer zur Schule gekommen.
Für mich war halt ausschlaggebend, als mein Sohn wirklich morgens am Telefon vor dem Finale zu mir sagte, Mama, du kannst Gold gewinnen. Und ich habe gesagt, okay, wenn du das sagst, dann ist es vielleicht auch möglich. Und habe mir dann dadurch auch ein bisschen mehr Druck gemacht, weil alleine mein Sohn schon gesagt hat, ey, du kannst das machen, mach das. Und dementsprechend habe ich dann nachher auch selber dran geglaubt. Selbst im Rennen. Ich habe im Rennen, gab es eine Phase, wo ich gedacht habe, oh, jetzt wird's hart, jetzt musst du dich wehren. Und dann habe ich an meinen Sohn gedacht und gedacht, der hat gesagt, du kannst es, also kannst du es auch. Also Arschbacken zusammenkneifen und durch.
Also ihr Sohn ist ein großer Fan, aber offensichtlich auch ein Förderer.
Ja, also er freut sich natürlich, wenn ich Erfolg habe. Auch wenn er vielleicht die Tragweite noch gar nicht so dahinter sieht. Er weiß nur nicht, was Weltmeister heißt oder Weltcupsieger oder was weiß ich. Ich glaube, so weit hat er den Einblick da noch nicht in den Sport mit seinen 6 Jahren. Er weiß, ich komme mit einer Goldmedaille nach Hause oder mit einer Silber- oder Bronzene. Das ist ja immer unterschiedlich. Dementsprechend, er freut sich natürlich, wenn man gewinnt, weil Gold einfach schön ist, sagt er selbst. Und er ist ja auch selbst Sportler und ehrgeizig.
So, und jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Dräger ist zwar wieder Weltmeisterin geworden, das hat mit Olympia im kommenden Jahr aber erstmal nichts zu tun.
Ja, ich bin jetzt Weltmeisterin einer nicht-olympischen Bootsklasse geworden. Der Doppelzweier, welcher olympisch ist, hat sich nicht qualifiziert für die Spiele. Der muss nachqualifiziert werden. Dementsprechend muss jetzt eine Mannschaft gefunden werden, die das eventuell schaffen könnte. Im Mai ist die Nachquali-Regatta. Und erst dann kann man wirklich sagen, auch die Leute, die im Boot sitzen und die Qualifikationsregatta überstehen, die ersten 2 kommen noch nach Tokio mit. Und die werden dann auch namentlich gleich benannt. Weil es nur die 2 fahren können, die auch die Nachquali sozusagen gewinnen oder einen 2. machen.
Und eine von den beiden will Marie-Louise Dräger sein.
Also ich wurde direkt auf dem Siegersteg noch vor der Siegerehrung gefragt vom Siegfried Keidel, das ist der V-Vorsitzende vom Deutschen Ruderverband, wie ich mir das vorstelle, wie es weitergehen soll, ob ich 2 Jahre fahren will. Ich habe ihm klar gesagt, ich möchte Doppel-2 Jahre fahren. Es lag dieses Jahr nicht an mir, dass ich nicht im Doppel-2 Jahre sitze. Und er hat sich das angehört, meine Vorstellungen sich angehört und meinte auch, wir werden sehen. Ich habe einfach die Hoffnung, dass der Verband die Augen geöffnet bekommen hat jetzt bei der WM und die richtigen Schlüsse draus zieht.
Im Oktober wird wohl eine Entscheidung fallen. Dräger will aber vorher schon anfangen, im leichten Doppelzweier zu trainieren.
Na, die wollen jetzt alle erstmal ihren verdienten Urlaub haben und das alles analysieren und keine schnellen Entscheidungen treffen. Kann ich auch ein bisschen verstehen, aber ich glaube, bei den Booten, die sich noch nicht nachqualifiziert haben, brennt ein bisschen die Zeit. Weil wir müssen im Mai alle topfit sein, um uns zu qualifizieren. Und da muss auch einiges geklärt werden und feststehen und ja.
Ja, und dafür sind auch jede Menge Einheiten nötig. Auch trocken auf dem Ruderergometer. Das ist keine Kettensäge, das ist das Windrad in diesem runden Kasten vorne an dem Ergometer. Und darüber ist ein kleiner Bildschirm angebracht.
Man sieht jetzt meine Durchschnittsgeschwindigkeit auf 500 Meter, die Schlagfrequenz, ja, und die Minuten, die ich rudere.
Wie schnell sind Sie jetzt?
Ich fahre gerade eine lockere 2,9. 2 Minuten 9 auf 500.
Ah, verstehe. Wie oft sind Sie hier?
Ich bin eigentlich fast täglich hier, mache immer eine Wassereinheit und dann komme ich in OSP und mache Krafttraining oder Ruderergometertraining oder Spinning auf dem Wattbike. Also bin hier Dauergast.
Also Hälfte, Hälfte ungefähr, so eine Hälfte draußen auf der Warnow und eine Hälfte hier so ungefähr.
Genau.
Jetzt wird es ja draußen ein bisschen ungemütlicher langsam, ne? Ändert sich das dann im Herbst und im Winter?
Also im Winter bin ich fast täglich hier. Weil es dann auch lange dunkel morgens ist, dann mache ich schon mal eine Rudereinheit und je nachdem, wie kalt es draußen ist, ob es dann noch sich lohnt, rauszufahren, ob es noch nicht zugefroren ist, das Wasser, eigentlich fast nur noch hier.
Ist es denn eigentlich egal? Also hier geht es wahrscheinlich vor allem mehr um Kraft und draußen um Technik oder ist das, kann man das so gar nicht sagen?
Na, dadurch, dass ich auf dem RP3 mein Rudertraining mache, was sehr dem Wassertraining ähnelt von der Bewegung her, ist es eine Unterstützung zum Wassertraining und dementsprechend im Boot ist nachher nur noch das Gefühl, das Wassergefühl wichtig.
Bei meinem letzten Besuch in Rostock hat Dräger gesagt, ihre Olympiachancen liegen bei 50-50. Das war aber vor ihrem WM-Titel. Und jetzt?
Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich glaube, sie sind besser als vorher. Ich würde sagen 70-30. Jetzt momentan. Aber wichtig ist halt die Qualifikationsregatta und dann dahin glaube ich schon, dass viele vielleicht auch, weil sie wissen, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, vielleicht auch schon früher die Segel streichen werden und sagen, das wird mir vom Kopf her zu anstrengend, weil es auch mental wahrscheinlich ein harter Weg wird.
Wir haben euch gesagt, dass wir nicht nur die Sportlerinnen und Sportler begleiten, sondern euch auch mal die Türen zur ARD öffnen wollen. Will heißen Behind the Scenes. Ja, also wie arbeiten wir und was gehört alles dazu, wenn wir uns auf Olympia vorbereiten?
Wir haben zum Beispiel Jessi Wellmer gleich noch hier in diesem Podcast, die ja eine der Moderatorinnen sein wird in Tokio im ARD-Studio. Wir werden in den nächsten Monaten immer wieder auch mal gucken, was wir so machen, auch wie die ganze Technik, also der Studiokram nach Tokio kommt. Ist ja doch eine weite Reise. Aber leider muss man ja sagen, auch ein Begleiter des Sports heutzutage, das Thema Doping. Und da müssen wir ganz klar sagen, haben wir einen wahrscheinlich der besten Experten der Welt in unseren Reihen.
Und deshalb haben wir einen Termin mit diesem Mann hier.
Wir fragen den ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt.
Der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt ist auch unser Doping-Experte Hajo Seppelt.
Hajo oder eigentlich Hans-Joachim Seppelt ist einer der bekanntesten Enthüllungsjournalisten Deutschlands. Seppelt gilt als Experte für die Doping-Problematik im nationalen und internationalen Sport. Also auch für die Olympischen Spiele. Hajo Seppelt braucht inzwischen Personenschutz. Bodyguards sind bei ihm, wenn er unterwegs ist. In manchen Ländern, wie zum Beispiel in Russland, gilt Seppelt aufgrund seiner Enthüllungen als eine Art Staatsfeind, als Persona non grata.
Eine Zeit lang war es schon so, dass ich schon aufgepasst habe. Ich will jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen, das gehört jetzt nicht in die Öffentlichkeit, dass ich schon genauer aufgepasst habe. Das war halt eine unangenehme Phase. Und da fragt man sich dann manchmal schon, ist es das wert?
An diesem Tag braucht Seppelt keinen Leibwächter, denn er ist nicht auf Reisen, sondern er ist uns zugeschaltet. Das bedeutet, wir sitzen in einem kleinen, in einem wirklich sehr kleinen, schwarz eingerichteten Studio mit einem Fenster zum Hof in Hamburg beim NDR und Seppelt sitzt in einem Studio in Berlin.
Hallo Herr Seppelt, hier spricht Fabian Wittkel. Beste Grüße aus Hamburg.
Wir fragen uns, was treibt einen Investigativjournalisten wie Hajo Seppelt an? Was bewegt ihn, für die Rechercheergebnisse sogar sein eigenes Leben in Gefahr zu bringen? Ist es ein tief verankertes, fest verwurzeltes Streben nach Gerechtigkeit?
Das war schon immer so bei mir, dass ich der Auffassung war, dass es nicht sein kann, dass wir als Journalisten die Öffentlichkeit für dumm verkaufen oder dem Publikum ein X für ein U vormachen. Das ist jedenfalls so ein bisschen immer das Gefühl gewesen, das ich hatte, wenn ich Sportwettbewerbe verfolgt habe und dann mitbekommen habe, was da hinter den Kulissen abgeht und wie wenig davon in der Berichterstattung dann auch rüberkam, also über viele Jahre jedenfalls. Und deswegen habe ich immer gesagt, naja, das ist eigentlich, ja, wenn man so möchte, unfair, ungerecht. Ich war aber auch ehrlicherweise schon als Jugendlicher vielleicht ein bisschen, anders drauf. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte früher mal Wasserball spielen wollen. Ich war mal ein Schwimmer gewesen, dann lag es auf der Hand, dass man nochmal Wasserball macht. Und dann kam mein Trainer an und sagte mir, wie ich am besten unter Wasser faule, was ich da so machen muss, um den Gegner mir vom Leib zu halten, buchstäblich. Und das fand ich so blöd und so daneben, weil ich dachte, ein Sport, der nur auf Fouls aufbaut oder auch auf Fouls aufbaut, das kann nicht meiner sein.
Die Dokumentationen von Hajo Seppelt gehen um die Welt. Sie werden zum Teil zum Politikum. Vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 verweigert Gastgeberland Russland Seppelt zunächst die Einreise. Seppelt soll kein Visum bekommen. Erst auf politischen Nachdruck darf er dann doch nach Russland. Doch Hajo Seppelt verzichtet. Für euch als Hintergrund, Seppelt hatte zuvor über systemisches, also über ein von der Staatsseite gelenktes Dopingvorgehen in Russland berichtet. Wie ist das eigentlich mit dem Thema Angst? Haben Investigativjournalisten keine Angst?
Der russische Dopingskandal, den die ARD 2014 ja ans Tageslicht befördert hat, damals, der hat in der Tat eine Menge bewegt, allerdings eben auch in unangenehme Richtungen. Dazu zählt eben die Tatsache, dass es tatsächlich Bedrohungen gegeben hat, bis hin dazu, dass Leute dann meine Adresse im Internet öffentlich gemacht hatten. Und dann fand ich das nicht mehr lustig und meinten so nach dem Motto dann, da seht ihr mal, wo der wohnt, da müsst ihr hingehen. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt hört's mal langsam auf. Kann ja wohl nicht sein, dass wir auf Dinge, die dann ja auch alle bewiesen worden sind, die faktisch auf der Hand liegen, die zu zahlreichen Sperren, die zu einem Bann eines ganzen Landes geführt haben, dass all diese Sachen dann plötzlich in Abrede gestellt werden und man dann irgendwie dasteht, als ob man sich das alles aus den Fingern gesogen hat. Dass sowas dann möglich ist, hätte ich mir früher auch nicht zu träumen gewagt. In der Tat, manchmal war es schon so, dass es unangenehm war. Ob der Begriff Angst das jetzt richtig umschreibt, bin ich jetzt nicht so richtig sicher. Also ich erlebe mich selber nicht als angstvoll. Aber natürlich muss man dann irgendwann auch mal vernünftig sein. Und insofern war es richtig, dass man da die ein oder andere Sicherheitsmaßnahme eingezogen hat.
Personenschutz für Sportjournalisten, weil sie unbequeme Fragen stellen, weil sie auch in die Ecken leuchten, die im Verborgenen bleiben sollen. Das ist der Alltag von Hajo Seppelt, mit dem wir natürlich auch über den nächsten Sommer und Olympia gesprochen haben.
Ob Tokio, ob die Olympischen Spiele sauber werden oder nicht, wie gesagt, kann ich deshalb eigentlich nicht beantworten.
Was Seppelt zu dieser Aussage bewogen hat und wie umfassend werden eigentlich die Dopingkontrollen bei den Olympischen Spielen in Tokio sein, das hört ihr später in dieser Podcast-Folge. Jetzt müssen wir euch enttäuschen, jetzt gibt es keine drei Hits am Stück, sondern das hier.
Ja, Japan will sich zu den Olympischen Spielen von seiner besten Seite präsentieren und der Welt uns da auch zeigen, was es technisch so drauf hat. Und es hat technisch einiges drauf. Das Land der Roboter. Katrin Erdmann ist unsere Korrespondentin in Tokio. Kennt ihr schon? Du hast eine bezaubernde junge Frau kennengelernt.
Ganz genau, die heißt Arisa. Und das ist eine Roboterfrau mit ganz großen blauen Augen, einem Dutt und einer hochgeschlossenen Jacke.
Und was soll die machen?
Also wenn sie dann zum Einsatz kommt, dann soll sie am Bahnhof eingesetzt werden und soll Fahrgästen weiterhelfen. So erklärt es zumindest der Entwickler Koki Atobe.
Sie kann Kunden sagen, wo sie umsteigen müssen, welchen Ausgang sie nehmen können und welche Bahnhöfe barrierefrei sind. Und sie kann 6 Posen einnehmen, damit man sich mit ihr fotografieren lassen kann.
Die junge Frau, die sieht sehr menschlich aus, weil sie ganz besonders viele Gelenke hat. Und die spricht auch mehrere Sprachen. Die kann Koreanisch, Chinesisch und Englisch. Das habe ich natürlich auch getestet. Und die könnte auch eben bei Tokio 2020 zum Einsatz kommen.
Wir haben ja auch immer wieder über die Hitze während der Spiele berichtet. Gibt es denn auch Roboter, die Abkühlung versprechen?
Naja, so indirekt würde ich sagen. So wie das hier. Damit sich also Kellnerinnen oder Kellner nicht in der Hitze abschleppen müssen, da gibt es so einen kleinen Wagen, der mit dann gekühlten Getränken hinterherfährt. Wenn die Massen an den Stand kommen und Hunger und Durst haben, dann sollen ebenfalls, so ist es geplant, eventuell auch kleine Hilfsroboter zum Einsatz kommen, zum Beispiel, um dann so Tintenfischbällchen vorzubereiten oder auch mal ein Bier zu zapfen.
Ursprünglich war der gar nicht für Tokio 2020 vorgesehen, aber das ist jetzt eine gute Gelegenheit, um ihn zu vermarkten.
Sagt Taiki Sato, das ist der Direktor bei Connected Robotics, ganz ehrlich. Und genau da liegt auch so ein bisschen das kleine Problem, denn das Bier wird zwar innerhalb von 30 Sekunden gezapft, aber wissen wir auch, ne, das schafft ein geübter Mitarbeiter, zumindest in Deutschland wahrscheinlich auch. Und der ist wahrscheinlich auch noch günstiger, denn dieser Bierroboter, der kostet einiges. Für die Zeit der Spiele, so hat es zumindest Herr Sato erklärt, kostet der rund 25.000 Euro Leihgebühr. In die gleiche Richtung geht auch eine Art aufblasbarer Roller. Der ist allerdings auf Tokios Straßen noch gar nicht erlaubt. Ein bisschen gesicherter, dass der auch zum Einsatz kommt, ist der Einsatz von sogenannten Sicherheitsrobotern. Die sind etwa so 1,40 groß, jedenfalls der ganz große, den ich gesehen habe, und die haben so ein Display und die machen auch ganz schöne Geräusche. Allerdings, wie so oft in Japan, ich habe da natürlich auch einen kleinen Test gemacht.
You speak English?
Ja, und ganz schlimm wird es dann bei Regen, wenn der Roboter nass wird. Also man hört's, da kann der Roboter eigentlich gar nichts mehr. Da dreht er völlig durch. Und es regnet sehr, sehr häufig zu dieser Jahreszeit, muss man sagen.
Aber es ist trotzdem heiß.
Ja, es ist sehr, sehr heiß. Es ist so ein bisschen wie in einer Waschküche. Und man versucht ja alle möglichen Dinge, damit es nicht mehr so warm wird. Und zum Beispiel beim Testevent, beim Kanu, sind jetzt Schneekanonen zum Einsatz gekommen. Das ist also künstlicher Schneefall über den nicht überdachten Zuschauersitzplätzen. Wurden die sozusagen abgestreut, kann man sagen. Und damit will man eben dann die Temperatur messen und die Feuchtigkeit und sehen, ob das möglicherweise auch etwas wäre, um die Hitze zu reduzieren.
Ja, ist inzwischen aber auch schon wieder Schnee von gestern. Übrigens finden ja jetzt so ein Jahr vor den Olympischen Spielen viele Wettkämpfe in Tokio und Umgebung statt, um das Ganze schon mal so ein bisschen zu testen. Und gerade findet auch die Rugby-WM in Japan statt. Und für eine der nächsten Folgen werden wir mal so einen kleinen Stimmungscheck machen. Wie viel Bock haben die Japaner eigentlich auf Sport und wie können die dann auch so abgehen bei den... Warte mal. Ah, ich kriege gerade eine Sprachnachricht von Florian Wellbrock.
Ach, das ist ja passend.
Ja, wir tun jetzt einfach mal so als... Nee, also der war ja gerade im Urlaub mit Sarah Köhler in Ägypten und er hat uns mal erzählt, wie es war.
Hallo Moritz.
Ich war mit meiner Freundin im Urlaub und zwar 10 Tage Ägypten haben wir uns mal gegönnt. Das war seit 2014 mal wieder mein erster Urlaub. Vorher war ich immer so im Stress mit Training und allem drum und dran, dass ich einfach nicht die Zeit und die Ruhe davor gefunden habe. Und jetzt nach der gelungenen WM wurde es endlich mal Zeit und tat bestimmt für die olympische Saison auch ganz gut, dorthin gehend mal ein bisschen Kraft zu tanken. An sich war der Urlaub, glaube ich, gar nicht so spektakulär. Also wir haben eigentlich so einen richtigen Touri-Strand- und Poolurlaub gemacht, also wirklich rumgelegen, hier und da mal baden gegangen und es insgesamt einfach mal gut gehen lassen. Und wie gesagt, für die olympische Saison tat es, glaube ich, echt richtig gut, da mal ein bisschen Kraft zu tanken. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass es wieder mit der neuen Saison losgeht und ja, wir hoffentlich gesund durchkommen und die Spiele dann auch so verlaufen, wie wir uns das vorstellen.
Krass, ne? Erster Urlaub seit 5 Jahren? Kann man sich kaum vorstellen.
Ja, aber so ist das dann anscheinend bei den Sportlerinnen und Sportlern. Die haben ja immer diesen Olympia-Zyklus, also wenn die sich auf die Spiele vorbereiten, zwischen den beiden Spielen. Und da bleibt anscheinend nicht viel Zeit für Urlaub übrig.
Ja. So, das war Wellbrock. Jetzt kommt Wellmer.
Dieses Gemurmel hier ist gebannte Vorfreude. Wir sind in Hamburg-Lockstedt auf dem Gelände des NDR Fernsehens. Hier findet ein Olympia-Meeting statt. Das ist eine Art Infoveranstaltung für alle Mitarbeiter des Olympiateams im kommenden Jahr. Karten und Stadtpläne hängen an den Wänden. Audio- und Videobeiträge bringen die Arbeitsbedingungen und die Stadt Tokio näher. Sportschau-Kommentator Gerd Gottlob hat eine selbstgebastelte Arbeitskarte, nennt man hin und wieder auch Akkreditierung, um den Hals hängen. Er steigt auf eine Kiste, um den Überblick zu bekommen. Gottlob wird bei Olympia unser Teamchef sein.
Ich bin schon ganz überwältigt, wie viele Leute den Weg hierher gefunden haben. Waren ganz schön viele, ganz schön pünktlich.
Mit dabei sind auch die, die während der Olympischen Spiele mit am meisten zu sehen sein werden. Die Moderatoren Jessi Wellmer und Alexander Bommes.
Dass Jesse aus der Hauptstadt angereist ist. Alex hat es ein bisschen kürzer gehabt, aber er ist trotzdem hier. Warum sind die beiden hier? Weil sie unsere Sendung moderieren werden und präsentieren.
Wir haben uns gedacht, dass wir euch die beiden Moderatoren bis zu den Olympischen Spielen im kommenden Sommer ein bisschen besser bekannt machen und fangen natürlich mit der Dame an. Jessi Wellmer moderiert seit vielen Jahren Sport im Fernsehen, darunter die Sportschau an den Wochenenden. Olympia, das hören wir immer wieder, ist etwas ganz Besonderes. Auch für Wellmer.
Also ich mache ja hauptsächlich sonst Fußball. Ja. Fußball ist ja ein eigenes Universum, in dem das so irre groß ist, in dem so irre viel stattfindet. Olympia, Olympische Spiele ist nochmal was ganz anderes aufgrund dieser Vielfalt. Ne? Du hast diese ganzen Sportarten, du hast diese ganzen Disziplinen und du hast diese irre vielen Sportler, die da irgendwie zusammenkommen und ganz eigene Ziele sich stecken. Dabei sein, eine Medaille, einmal ins Finale, Olympiasieger werden und so. Und das ist nochmal ein anderes Universum von Geschichten, das da zusammenkommt. Also insofern lässt sich das überhaupt nicht vergleichen. Und ich würde sagen, beides hat seine komplette Berechtigung in meinem Leben, nämlich eine sehr, sehr große und findet sehr, sehr großen Platz. Aber es findet nebeneinander her statt. Also es lässt sich gar nicht so verbinden, weil Fußball ist so irre und Olympische Spiele ist was anderes, ein anderes irres Projekt.
Schon jetzt, schon 10 Monate vor den Spielen von Tokio, hat Wellmer ganz viel von dem, was sie erleben wird, im Kopf.
Ich sehe erstmal diese wahnsinnig große Stadt auf Bildern. Und auf den Bildern, die ich in meinem Kopf habe und denke irgendwie, wow, das wird so irre und ich werde so wahnsinnig wenig davon zu sehen bekommen, weil Olympia immer bedeutet, alles ist potenziert. Potenzierte sportliche Gefühle und Sportwelten, aber auch irre viel Arbeit. Also wenn Alex und ich beide jeweils 8 Stunden moderieren und uns an den Nicht-Sendetagen, also an den Zwischentagen, bestimmt immer 10 bis 12 Stunden auch vorbereiten. Es bleibt einfach nicht so irre viel Raum. Also ich denke einerseits an diese irre Stadt und andererseits daran, dass wir viel Zeit an einem kleinen Tisch, an einem kleinen Rechner verbringen werden und sehr viel da reinhämmern werden, um uns irgendwie am nächsten Tag einigermaßen professionell auf den Sender begeben zu können.
Jessi Wellmer nimmt uns schon mal mit in das TV-Olympiastudio nach Tokio. Also natürlich sinngemäß. In das Studio, in dem sie dann zum Beispiel Sachen sagen wird wie: Jetzt geht es zu den Leichtathleten oder jetzt gehen wir zu den Schwimmwettbewerben, zum Bogenschießen, zum Fußball, zum Triathlon. Ihr wisst, was wir meinen.
Ja, also es ist am Wasser gelegen. Man hat einen wunderbaren Blick. Ich habe es mir gerade schon angeguckt hier auf dieser tollen Vorbereitungsveranstaltung. Man guckt durch eine große Glasscheibe, wie man das ja häufig so kennt, von Olympiastudios auf eine Skyline, auf die Skyline von Tokio. Ich glaube nur auf einen Bruchteil der Skyline, weil natürlich diese Stadt mit dutzenden Millionen Einwohnern, irgendwie, es lässt sich nicht mit einem Blick erfassen, auch in der ARD, glaube ich nicht. Und wir haben Blick auf Wasser und Blick auf die Stadt. Wir haben ein Studio in einem Park, in dem auch viele Menschen, Japaner, Japanerinnen, da irgendwie ihren Tag verbringen können und Freizeit verbringen können. So, das heißt, wir können auch mal rausgehen und irgendwie Kontakt zu den Leuten aufnehmen. Wir sind da nicht irgendwie steril in irgendeiner Studiokiste, wie es manchmal auch der Fall ist, weil es einfach gar nicht anders geht, sondern wir sind so ziemlich mittendrin. Und das ist schon was wirklich Besonderes, weil wir dann auch mal die Möglichkeit haben, überhaupt am Leben teilzunehmen, ne? Also und nicht nur da irgendwie immer dumpf und gepudert vor der Kamera zu stehen, um die nächste Moderation anzusagen. Also davon erhoffe ich mir viel Leben während der Olympischen Spiele. Auch in meinem Leben, dass dann viel von Vorbereitung und Moderation geprägt sein wird.
Möglicherweise habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie sich die Moderatoren vorbereiten. Manche denken sicherlich gar nicht. Man geht einfach so ins Studio und sabbelt drauf los. Ganz so ist es dann doch nicht. Während für die Athletinnen und Athleten dabei sein nahezu alles ist, ist für die Mods, also die Moderatoren, eine gute Vorbereitung extrem viel.
Ja, also ich sitze jetzt nicht jeden Tag und mache 2 Stunden. Wer hat sich schon qualifiziert? Wer könnte sich qualifizieren? Wer hat sich nicht qualifiziert? Ich würde sagen, die Vorbereitung auf Olympia ist ja immer das ganze Leben, ne? Als Kind sitzt du vorm Fernseher und guckst Olympische Spiele. Und es zieht dich irgendwie mit rein und viele Sachen davon bleiben hängen. Und das ist natürlich auch das, was dich am Ende irgendwie fachlich so ein bisschen qualifiziert, die Leidenschaft für diesen Sport. Und ansonsten wird es so sein, dass ich, wie auch Alex, wir reisen dahin und begeben uns einfach in diesen Wahnsinnstunnel, ne? Also wir werden so viel wie möglich gucken, die ZDF-Tage gucken, Sportveranstaltungen besuchen und werden unheimlich viele Listen lesen, unheimlich viele Zahlen auswendig kennen und so. Also dann da vor Ort, da bist du wirklich, da verschwindest du und wirst absorbiert von Statistiken und Zahlen und schönen Bildern hoffentlich auch und tollen Geschichten.
Zur Vorbereitung gehört auch die Auswahl der Kleidung. Und das ist jetzt wirklich kein Frauenklischee, ganz im Gegenteil. Jessie Wellmer verrät uns, dass die Farbe des Outfits eine ganz große Rolle spielen kann.
Das hängt immer sehr, sehr am Studio. Ich weiß noch, in Korea bei den Olympischen Spielen, bei den Winterspielen, da hatte ich so wunderbare weiße Sneaker mir besorgt, Turnschuhe, um dann festzustellen, dass der Boden in diesem Studio weiß war. Und dann den Regisseur auf dem Ohr zu haben, sagen, das ist ja ein toller Schuh, den du anhast, aber du hast leider keine Füße im Bild. Ne? Also dein Fuß verschwindet komplett, weil weiß auf weiß, das geht ja nicht. Insofern ist immer ausschlaggebend, wie dieses Studio aussieht. Jetzt habe ich schon gesehen in ersten Entwürfen, es könnte Rot eine Rolle spielen, Nationalfarben Japans und auch Weiß und so ein bisschen Schwarz, Weiß, Rot, aber ich will jetzt auch nicht zu viel sagen. Ist sicherlich auch viel ARD-Blau dabei oder so, aber daran richtet sich natürlich aus. Ne? Also wenn ich dann nur in Weiß da stehe oder immer nur im roten Kleid vor einer roten Säule, dann ist es wahrscheinlich ungünstig. Aber ich würde sagen, bei den Farben, da gibt es auch noch viel Spielraum.
Apropos Kleidung, kurz nachdem diese Podcast-Folge erscheint, beginnen ja die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha, also in Katar. Und unsere Kollegen, die vor Ort sind, haben ja quasi einen Katalog bekommen, was sie da anziehen sollen, dürfen und was auf keinen Fall. Also schulterfrei ist verpönt. Auch die Frauen dürfen keine Röcke tragen, müssen über die Knie auf jeden Fall längere Röcke oder sogar am besten Hosen tragen. Also da sind die Unterschiede noch ziemlich groß. Warm ist es in jedem Fall dort auch. Also diejenigen, die jetzt schon mal da sind, können schon mal so ein bisschen spüren, wie es dann nächstes Jahr auch in Tokio sein wird. Und Gina Lückenkämper ist natürlich auch da in Doha bei der Leichtathletik-WM. Und Fabian Wittke hat ihr ein paar Fragen gestellt, damit wir sie noch mal ein bisschen besser kennenlernen.
Die Olympischen Spiele bedeuten für Gina Lückenkämper
die Welt.
Mein größter Erfolg war
die Vize-Europameisterschaft 2018.
Meine größte Niederlage ist,
fällt mir tatsächlich nicht so ein.
Die Stadt Tokio ist für mich
eine Reise wert.
Der prominenteste Kontakt in meinem Smartphone ist
Matthias Mester. Speerwerfer.
Im Olympia-Podcast Go to Tokyo to Go, den es unter anderem in der ARD-Audiothek-App gibt, erfährt man über Gina Lückenkämper
so ziemlich alles.
Mein Weg zu den Olympischen Spielen wird,
ich denke, eine spannende Reise.
So kann ich mal runterkommen.
Mit einem guten Spaziergang.
Danke, Gina Lückenkämper.
Gerne.
Also Lückencamper läuft bei der WM in Doha alleine und auch in der Staffel. Und die gehört ja tatsächlich zu denen, die vielleicht auch um eine Medaille mitlaufen können. Wir sind ganz nah dran an unseren Sportlern, gucken immer, was sie so machen. Handball-Nationalspieler Hendrik Pekela zum Beispiel ist gerade mit dem THW Kiel in die Champions-League-Saison gestartet und hat zwischendurch auch mal eben das so wichtige Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen.
Jetzt Hendrik Pekela hat sich den Ball geangelt, allein geht er auf das Tor zu und bringt den THW jetzt wieder mit 3 Toren in Führung, 7 Minuten vor dem Ende in diesem 101. Nordderby. Ein rassiges Duell hier vor den 10.000 Zuschauern und da reißt er die Arme hoch. Der lange Kerl da in der Deckung mit der 61, Hendrik Pekela, der Nationalspieler, hat da hinten gut aufgepasst, setzt sich durch. Die Flensburger hatten den Torwart in Unterzahl rausgenommen und dann läuft er allein ja über das blaue Parkett auf das Tor zu. Die 10.000 springen auf, rufen seinen Namen, Hendrik Pekela mit einem ganz wichtigen Tor in diesem Nordderby.
In Kauf. Es gab bei der WM 2018.
Wir sind wieder im Gespräch mit dem Investigativjournalisten Hajo Seppelt. Die Olympischen Spiele in Tokio werden sicherlich begeistern. Sie werden Menschen auf der ganzen Welt vors Radio, vor die Fernseher und natürlich auch vor die Livestreams bewegen. Olympia wird Geschichten erzählen von Königen der Disziplinen, von völlig unerwarteten Medaillen und Exoten, die ihr Land präsentieren. Doch wie sauber werden diese Geschichten sein? Wie viel Doping ist im Olympischen Spiel? Hajo Seppelt ist der Meinung, dass Dopingkontrollen im Sport kein Gradmesser dafür sind, dass die Athletinnen und Athleten sauber sind.
Das hat damit zu tun, wenn man eben ins Kleingedruckte geht, ins Detail geht, dass bei Dopingkontrollen auch bei Olympischen Spielen bei weitem nicht alles getestet wird, bei jedem Athleten, was man testen könnte. Das ist außerhalb Olympias noch viel krasser, aber auch bei Olympia ist es so, dass eben nicht etwa jede Probe auf EPO getestet wird, diesem Ausdauerbooster, der ja vor allem im Radsport oder in der Leichtathletik oder im Skilanglauf eine besondere Rolle spielt. Jetzt werden manche sagen, das ist auch nicht sinnvoll. Dann sage ich, mag ja sein, aber man kann eben auch nicht behaupten, eine Sportart ist sauber, wenn man nicht genau hingeguckt hat. Und insofern kann ich darauf keine abschließende Antwort geben.
Uns kommt der Begriff Brot und Spiele in den Kopf. Kennt man doch, oder? Stammt aus dem alten Rom und umschreibt sinngemäß ein stumpfes Volk, das sich vom Sport berieseln und gleichzeitig von politischen Interessen ablenken lässt. Wie echt also wird Olympia 2020 in Tokio? Und wie viel wird einfach nur Show sein, Brot und Spiele.
Jeder muss selber entscheiden, wie er diesem Ereignis gegenübertritt. Ich habe eine schon gehörige Portion Skepsis, aber das hat nicht nur mit Doping zu tun. Das hat auch mit der Frage zu tun, welche Rolle spielen Athleten bei Olympischen Spielen, welche Mitsprache haben sie, was verdienen sie, wie partizipieren sie beispielsweise an den Einnahmen des IOC. Sind sie eigentlich nur Alibi-Figuren, was ich häufig glaube, denen man Mitbestimmung vorgaukelt, aber am Ende entscheiden dann doch wieder meist eher graumelierte Herren und wohlsituierte Persönlichkeiten mit dem nötigen Geld im Hintergrund über das Wohl und Wehe von Athleten und haben mit denen eigentlich gar nicht viel zu tun. Das sind für mich die entscheidenden Fragen. Und deswegen sehe ich halt auch den gesamten Sport in einem großen Problemfeld. Ich glaube nicht, dass der Sport, wie er heutzutage aufgestellt ist, Antworten gibt auf die modernen Zeit, in der wir leben. Ich glaube, dass der Sport feudale Strukturen hat, dass er anachronistisch, dass er teilweise sehr undemokratisch geführt wird, dass uns erzählt wird, das sei doch alles so schön demokratisch und der Sport sei doch autonom und das sei doch alles gut so. Da habe ich ganz, ganz viele Fragezeichen. Und wenn jetzt manche sagen, ja, Brot und Spiele, wir wollen doch nur unterhalten werden, dann sage ich, ja, mag ja sein. Aber es gibt auch genug Leute, die wollen nicht nur unterhalten werden.
Die Frage, was die Athletinnen und Athleten antreibt, zu dopen und zu betrügen, kann man sicherlich final nicht beantworten. Mal ist es Prestige, mal sind es wirtschaftliche Interessen, mal ist es etwas ganz anderes. Hajo Seppelt glaubt, das hängt auch mit der Erwartungshaltung zusammen. Stichwort Medaillenspiegel oder Medaillenvorgaben. In unserer vergangenen Folge hat uns Sprinterin Gina Lückencamper verraten, dass sie jetzt häufig an ihrer Zeit von unter 11 Sekunden gemessen wird. Hier ein kleiner Rückblick.
Dass ich aber nach wie vor eine junge Athletin bin, die sich immer noch in der Entwicklung steckt und solche Zeiten halt auch einfach noch nicht jetzt tagtäglich sich aus dem Ärmel rausschütteln kann, das vergessen dann halt doch schon mal ganz gerne einige.
Hajo Seppelt kann Gina Lückencamper verstehen.
Jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, der bei Olympischen Spielen dabei ist und selbst die sogenannten vermeintlichen Exoten, die bringen in der Regel so unglaublich gute Leistungen, die kein Mensch im Alltagsleben jemals bringen würde. Und das sind schon manchmal, man könnte fast sagen, überirdische Dimensionen. Ich finde, das gehört von uns wertgeschätzt. Also insofern kann ich Gina Lückenkämper total verstehen. Man sollte Menschen nicht immer nur an dem messen, was ganz vorne ist. Und das sagen, wenn das nicht erreicht wird, dann ist es halt nicht gut. Und by the way, vielleicht darf ich mir die Bemerkung noch erlauben, da sind wir in Deutschland aber nicht alleine. Das Problem ist kein deutsches Problem. Medaillenvorgaben gibt es auch woanders. Und ich finde, dass wir in Deutschland vergleichsweise sogar durchaus selbstkritisch oder selbstkritischer als in der Vergangenheit mit dieser Problematik umgehen.
Aktuell, habt ihr vielleicht mitbekommen, stehen wieder schwere Doping- und Betrugsvorwürfe gegen Russland im Raum. Darauf können wir nicht näher eingehen, weil diese Aufzeichnung die Aktualität schlägt. Also genaueres können wir euch einfach noch nicht sagen.
Vielen Dank, Hajo Seppelt, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns, für unseren Podcast. Und vielen Dank, schönen Tag noch. Danke.
Ja, und wir sagen auch Tschüss. Das war's für diesen Monat.
Ja, obwohl einen habe ich noch. Und zwar, wie hast du das vorhin mit diesem Geräusch gemacht? Hier, pass mal auf. Genau, denn auch ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Und zwar während dieser Podcast-Produktion. Gina Lückenkämper, unsere Sprinterin, unsere in Anführungsstrichen, auf dem Weg in Richtung Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Bitteschön.
Hallo, liebe Leute, hier ist Gina Lückenkämper. Und ich habe jetzt meine letzte Trainingseinheit hier in Deutschland so ziemlich absolviert und bin dabei, meinen Koffer abzupacken mit wirklich vielen warmen Sachen, weil mich in Doha einfach wahnsinnig extreme Temperaturunterschiede erwarten werden durch die Klimaanlagen. Wir haben halt eigentlich so Temperaturen um die 40 Grad, durch die Klimaanlagen aber oftmals 20 bis 25 Grad. Bedeutet Temperaturunterschiede von teilweise bis zu 20 Grad. Da kann man dann auch mal bei 20 Grad ein bisschen frieren. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf die Weltmeisterschaften in Doha und bin echt gespannt, was mich dort erwartet. Und ihr hört von mir wieder nach der hoffentlich erfolgreichen WM in Doha.
Ja, da sind wir gespannt, wie es weitergeht mit Gina Lückenkämper und Moritz. Jetzt darfst du uns absagen.
Fabian Wittke und Moritz Kasadet sagen Tschüss.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Armbücher.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor! Deutschland ist Olympiasieger!
In der ARD Audiothek und auf sportschau.de.